Heute ist Sonntag, der 11. Februar 2018. Wochenendfreizeit der Gemeinden Bonn und Karlsruhe. Das Thema der Versammlung lautet Reinigung und Heiligung für den Aufbau. Die Verse Epheser 5, 25 bis 27 und 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5.
Ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen? Rolf hat euch ja schon informiert. Mal gucken, wie lange es geht. Ich habe hier beim Punkt 5 verschiedene Punkte aufgeschrieben. Ist eigentlich viel zu viel für eine Versammlung, ich weiß es. Aber irgendwo ist das für mich jetzt das komplette Bild, was ich wenigstens mal aufgeschrieben haben wollte. Und man kann, wenn man zu Hause ist und der Herr einen berührt, nochmal die Verse nehmen, nachlesen, hineingehen. Ja. Wir haben hier die Verse gelesen, auch die ersten Verse, den Hauptvers in Epheser 2 vom Anfang von dieser Konferenz ist immer noch sehr zentral. Es zeigt uns, dass Gott heute, was er heute macht mit uns, er baut etwas. Gott möchte etwas aufbauen. Und dafür braucht er uns Gläubige. Das ist nicht so im Bewusstsein von vielen Christen. Ja, man ist gerettet, man ist gläubig geworden und man denkt, das war's jetzt. Ja, die Hauptsache ist doch geschehen, ich gehe nicht ewig verloren. Aber Gott hat noch viel mehr vor. Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang von unserer Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Ja, Gott möchte seine Wohnung bauen. Gott hat eine Wohnung. Man denkt, ja, Gott hat doch eine Wohnung. Aber wir haben in Epheser 2 in diesen Tagen gelesen, diese Wohnung muss noch gebaut werden. Und wo wird sie gebaut? Jetzt hier auf dieser Erde. Und die Gemeinde ist schon was Besonderes. Was hier auf dieser Erde geschieht, das ist auch das, was in den Himmeln geschieht. Die Gemeinde ist so ein Verbindungstor-Element. Du denkst, bist du in der Gemeinde? In Nürnberg? Ja. Du, ich muss dir sagen, du bist dort in den Himmeln. Der muss uns die Augen geben. Bist du in der Gemeinde in Karlsruhe? Ich sage dir, das ist der Himmel auf Erden. Auch wenn es nicht immer so empfindest, wenn du manche Geschwister siehst, aber es ist wahr. Es ist der Himmel auf Erden. Weil wir einen Geist haben. Und für den Aufbau der Wohnung Gottes braucht es ein williges Herz und einen erweckten Geist. Das waren so die ersten zwei Versammlungen. Finde ich, die sind sehr, sehr grundlegend. Das heißt nicht, wenn es grundlegend ist, dass es irgendwann unwichtig wird. Nein, ist immer noch wichtig. Ein williges Herz und einen erweckten Geist. Und dann sind wir herausgerufen, damit Gott mit uns auch seinen Vorsatz erfüllen kann. Wenn wir drin stecken bleiben, wo wir sind, geht es auch nicht weiter. Ja? Für uns reicht es vielleicht, ich bin gerettet, ja. Aber was Gottes Vorhaben auf dieser Erde betrifft, geht es dann nicht weiter. Gott sagt, auf mir nach. Auf. Ja? Er spricht jede mit Namen an. Auf mir nach. Nicht nur auf, ja, lass uns was machen. Nein, dem Herrn nachzufolgen. Ja, das ist Gottes Ruf. Ja, auf mir nach. Und dann nicht nur aus irgendwas herauszukommen, sondern in den Geist hineinzukommen, in den Christus hineinzukommen, in das Gemeindeleben hineinzukommen. Und nicht nur da zusammenzukommen, sondern auch dann miteinander aufgebaut zu werden. Das ist noch mehr, als nur zusammenzukommen. Ja, wir haben diese Lieder auch und die Erfahrung, dass wir merken, der Herr muss mehr Wohnung in unseren Herzen machen. Ja. Aber das ist nur ein Teil. Wozu muss er mehr Wohnung in meinem Herzen machen? Weil er seine Wohnung damit bauen will. Das ist noch nicht das Ende. So, der Herr braucht jeden von uns, dass wir zusammengefügt werden. Ja, wir brauchen einander. Halleluja. Ja? Nur so, nur dann kann die Gemeinde hervorkommen. Das braucht eine Offenbarung. Die Gemeinde ist nicht nur ein Begriff, ja, für eine christliche Veranstaltung. Ja? Die Gemeinde ist etwas, was Gott in Gottes Herzen ist, was er plant, was er machen möchte, was Gott sehr wichtig ist, was in einem ganz anderen Bereich als nur ein menschliches Zusammenkommen. Was ganz anderes als nur menschliche Aktivitäten. Ja? Wir kommen zusammen, damit Gott seine Wohnung mit uns aufbauen kann. Ja? Und da haben wir auch diese Verse gelesen, hier jetzt zum Beispiel 1. Petrus 2 habe ich das, die Verse 4 und 5 als Basis nochmal genommen. Wenn wir den Wunsch haben und uns auch dafür entscheiden, ja, Herr, ich bin bereit, bau mit mir dein Haus auf, deine Wohnung auf. Bau mit mir deine Gemeinde auf. Dann gibt es für mich jetzt erst aus diesen zwei Versen drei Merkmale, die sehr wichtig sind. Das heißt, werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine. So, was der Herr baut, hat mit Leben zu tun. Deswegen, ich habe diese Punkt A, diese drei wichtigen Worte mal hier aufgeschrieben. Das heißt, lebendig, geistlich, heilig. Ja? Damit der Herr seine Gemeinde bauen kann, wir brauchen sein Leben. Wir brauchen das Leben Gottes. Wir brauchen Christus als unser Leben. Lebendig. Lebendig. Weil das Leben ist was Frisches, was Aktuelles. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Indem du eine Methodik hast oder ein Konzept aufgebaut hast. Wir müssen Christus immer als unser Leben erfahren. Immer als unser Leben berühren. Ja? Wenn das Leben weg ist, ist alles weg. Wenn das Leben weg ist, ist die Gemeinde weg. Ja, es geht um lebendige Steine. Ja? Und dass ich Leben habe, ist nicht nur für mich, damit ich mich gut fühle. Es ist, damit der Herr mit mir seine Gemeinde bauen kann. Christus ist mein Leben für die Gemeinde. Nicht für mich in meinem Kämmerlein. Auch, aber das ist nicht das Ziel. Für die Gemeinde. Lebendige Steine. Ja? Werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine. Und dann zum geistlichen Haus. Der Geist ist so entscheidend. Ja, die Gemeinde ist nicht zu trennen von dem Geist, der sich in unseren Herzen bewegt. Wenn der Geist sich nicht bewegen kann, gibt es keinen Aufbau. Du kannst zwar alles strukturieren. Es sieht alles so ordentlich aus. Du strukturierst das so eng, dass nirgendwo ein Problem aufkommen kann. Das ist schon das Problem, ne? Aber der Geist ist weg. Je mehr du es strukturieren willst, pass auf. Der Geist macht nicht mit. Der Geist ist anders. Ja, wir müssen alle lernen, den Geist zu kennen. Und das müssen wir alle. Jeder und jeder kann, wie wir gehört haben. Wir müssen nur zum Herrn kommen und sagen, Herr, zeig mir meinen Geist. Und ich möchte dich als den Geist kennenlernen, der das Leben mir gibt. Wir hatten dieses Bild hier gehabt, heute Morgen, dem Aufbau. Ja? Dieses Bild ist ja nur ein Schema. So, jedes Bild ist irgendwo begrenzt. Ja? Aber was hier dieses Bild ausdrückt, ist, dass der Aufbau aufgerichtet wird. Es ist eine Richtung und man ist irgendwann kann man mal daneben liegen. Ja? Aber was man nicht interpretieren darf, dass man sagt, da sind zwei Steine, die sind am Eckstein. Und ich hier hinten muss irgendwie gucken, dass ich an einem hänge, der da dran hängt, am Eckstein. Weißt du, was ich meine? Oh, da gibt es diesen geistlichen Bruder. Das ist das Sprechen, das direkte, lebendige Sprechen Gottes. Der kennt den Eckstein. Ich muss an ihm dranhängen. um aufgebaut zu werden. Nein, falsch, Irrtum. Ist der Aufbau schon weg? Und das ist das Besondere an diesem geistlichen Haus. Jeder Stein hängt an diesem einen Eckstein. Jeder Stein, das ist nicht vorstellbar, aber das ist die Wirklichkeit. Es heißt hier ja in Vers 4, zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein. Und dann wird beschrieben, dies ist der Eckstein in Vers 6. Ja, der kostbare Eckstein. Es gibt einen Eckstein. Und wir alle kommen zu diesem einen Eckstein. Kannst du das irgendwie bildlich darstellen? Schwierig, ne? Ist eine Herausforderung. Es geht nicht. Aber wir erfahren es im Gemeindeleben. Das ist das Gemeindeleben. Ja? Wir alle müssen diesen Herrn Jesus Christus kennen. Und das ist, hängt so viel mit unserem Geist zusammen. Lebendig, geistlich. Ich glaube, dafür haben wir schon ein Bewusstsein in der Gemeinde. Ach, Tod ist schlimm. Das Fleisch ist auch nicht immer so schön. Also wir sind für Leben, wir sind für den Geist. Aber den dritten Punkt, denke ich, manchmal unterschätzt man den. Es heißt auch heilig. Ja, und zu einer heiligen Priesterschaft. Auch aufgebaut werden zu einer heiligen Priesterschaft. Lebendig, geistlich und heilig. Auch das. Und ich fand auch gut, heute Morgen es so erwähnt worden ist, dass das Haus auch von der Priesterschaft nicht zu trennen ist. Und wir haben, also ich habe realisiert, da ist auch ein Anliegen da, eine Resonanz unter uns. Der Herr braucht diese Priesterschaft. Der Aufbau des Hauses ist nicht zu trennen von der heiligen Priesterschaft. Das geht zusammen. Ja, wird das Haus gebaut, dann wird die Priesterschaft gebaut. Ja, ein geistliches Haus und eine heilige Priesterschaft. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Wochenendkonferenz vielleicht. Ja. Aber auch das Haus hat dieses Element der Heiligkeit, ja, heilig zu sein. Nicht nur herausgerufen zu sein, was heißt heilig sein? Heilig sein hat ja viele verschiedene Aspekte. Ich möchte nur einen Aspekt jetzt mal aufgreifen. Vielleicht reicht auch der schon aus für heute Abend. Grundlegend, ist immer gut, wenn es grundlegend ist. Was heißt heilig sein? Heilig sein heißt abgesondert sein. Abgesondert für Gott. Und hier, was da heißt, ist die Reinigung und Heiligung für den Aufbau. Also nicht nur für mich, es geht auch für den Aufbau. Und wir denken manchmal, ja, es ist ausreichend, ich bin herausgekommen, ich komme zur Gemeinde, ich bin im Gemeindeleben, ja, wunderbar, ich genieße den Herrn. Aber da gibt es noch den Aspekt der Heiligung. Ja, wir sind herausgekommen. Und dennoch müssen wir noch geheiligt werden. Guck mal, Epheser 5, diese andere Stelle, die wir heute Abend gelesen haben. Ich finde, das ist, guck mal, der Herr sagt, er hat sich dafür hingegeben. Ja, Vers 5, Vers, Epheser 5, 25 bis 27, ja. Er hat sich hingegeben, nicht damit die Gemeinde lebendig sei, nicht damit die Gemeinde geistlich sei. Ja, ich würde sagen, das ist doch das, worum es geht. Die Gemeinde muss lebendig sein, muss geistlich sein. Der Herr sagt, ich habe mich hingegeben, um sie zu heiligen. Die Gemeinde zu heiligen. Ja, das ist seine Hingabe. Es ist nicht nur ein Aspekt rauszukommen. Ja, ganz wichtig. Aber die Sache ist ja die, wir kommen heraus, und wir schleppen so viel mit. Wir schleppen so viel mit. Oder wir haben manches da hinten gelassen. Komischerweise sammelt sich das wieder an. So vieles kommt wieder nach. Du denkst, ach, das ist doch lange her. Du denkst, hey, was habe ich hier in meinem Keller gesammelt? Ich dachte, das hätte ich schon längst entfernt, entsorgt. Es braucht die Heiligung. Ja. Und ich muss dann denken, als Abraham berufen wurde, er zog ja aus. Ja? Die Geschichte von Abraham ist auch ganz, ganz nett. Er ist alles, Gott ist so normal. Weißt du, Abraham ist so normal. Ja, Gott tut sein Werk, ein großartiges Werk mit normalen Menschen. Ja. Und ich denke, wenn du Römerbrief liest, ja, Abraham, der ist so was, so ein Glaubensriese. Wenn du die Geschichte im Alten Testament liest, du siehst, er ist so wie wir. Mit Höhen und Tiefen. Aber er hatte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir waren zusammen. Ja? Und wir hatten ja gelesen in Kapitel 12, 1. Mose 12, wie er dann auszog. Ja, Gott erschien ihm in Ur in Chaldea und Gott rief ihn, komm heraus. Ja, ich habe ein Ziel vor, ich will dich hineinbringen in ein Land. Ja, und will da, was ich bestimmt habe und will dich groß machen. Ja, und ein Erbe sollst du haben, ein Reich haben. Und in Kapitel 11 vorher noch hieß es, ich lese mal vor, da nahm sich Abraham, Kapitel 11, 1. Mose 11, ja genau, Vers, ich lese noch eins vor, Vers 27. Dies ist das Geschlecht Taras. So, wer ist Tara? Meisten wissen es nicht. Kommt jetzt, Tara zeugte Abraham. Er ist der Vater von Abraham, ja? Tara zeugte Abraham. Nahor und Haran. Also ein Brüder. Abraham, Nahor und Haran waren Brüder. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Tara in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abraham und Nahor Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Harans Tochter, der der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Tara seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Also wer ergriff hier die Initiative? Tara. Üste, wo ist Thomas? Ja, da hinten. Das sind nicht die Einzigen, die manchmal ein bisschen länger brauchen. Er braucht einen, der die Initiative dann ergreift. In dem Falle war es Tara. Gott beruft Abraham, aber Tara macht dann den Anfang. Komm, hat nicht Gott zu dir gesprochen? Dann komm. Dann komm, heraus hier. Hast du nicht erzählt, Gott ist dir erschienen? Ja, also, was machen wir hier noch? So, Tara zog dann aus mit allen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Haran ist jetzt ein Ort, ja, am Euphrat dort. Das ist der Bruder von Abraham, der gestorben ist. Irgendwie kommt man von der Verwandtschaft nicht los. Ja? Man zieht aus und zieht doch nicht aus. Ja? Und Tara wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und da erscheint der Herr Abraham noch einmal und sagt, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und er bestätigt noch einmal seine Berufung. Und dann, was macht dann Abraham? Da zog Abraham aus. Ah, jetzt. Wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Ah. Aus deinem Vaterland und deiner Verwandtschaft. Und Lot zog mit ihm. Ja. So ist das manchmal. Aber immerhin. Er bewegt sich. Ist auch mit uns. Denk nicht, es muss alles so perfekt sein. Beweg dich einfach mal. Wenn Gott zu dir spricht, beweg dich. Üb deinen Geist. Ist nicht perfekt, macht nichts. Gib dem Herrn dein Herz. Du bist in guter Gesellschaft. Wie Abraham. Aber folge dem Herrn. Und der Herr macht dann schon den Rest. Er schafft Umstände, Situationen. Ja? Aber es ist keine Kleinigkeit, dass der Herr einfach dieses Werk an uns machen muss. Und man sieht, es ist nicht ganz so einfach. Wir denken, ich sehe aus und wunderbar, das war's. Nein. Das war ein Schritt. Und der muss noch so viel an uns arbeiten, dass wir wirklich bereit sind, alles andere loszulassen. Alles andere dahinten zu lassen. Alles andere abzulegen. Schlepp doch nicht all das Alte mit. Das hindert nur. Das hindert den Herrn, mit dir seinen Vorsatz zu erfüllen. Schlepp die alten Dinge nicht mit. Du musst sie auch nicht erledigen. Lass sie einfach. Ja, glaub nicht, ich muss erst das noch klären und das noch und das noch. Du ziehst nie aus. Ja? Und wenn du ausgezogen bist, geht's nie weiter. Es geht einfach nicht weiter. Der Herr möchte uns heiligen. Ja, es geht los mit dem Ausziehen. Aber es geht weiter, dass der Herr unsere Herzen frei macht von all diesen Beziehungen. Als wir über die Nachfolge diese Tage gesprochen haben, wo der Herr sagt, auf mir nach, war ich erinnert an eine andere Stelle im Lukas, wo dann jemand sagte, Herr, ich will dir nachfolgen. Wo immer du hingehst. Gute Haltung. Und dann sagt der Herr, okay, dann folge mir. Und er sagt, ah, ich möchte aber erst noch Abschied nehmen von meinen Verwandten. Selbst da sagt der Herr, wenn du das machst, dann taugst du nichts für das Reich Gottes. Oh, ist der Herr nicht hart? Ja? Wir hängen an so vielem dran. Wir nehmen so viel mit. Wir denken, das geht auch alles. Das passt auch irgendwie. Hauptsache, ich bin ja für den Herrn. Ich will ihm ja nachfolgen. Und der Herr sagt, dann mach es ganz. Mit deinem ganzen Herzen. Ja, oder als andere sagte, Herr, lass mich noch meinen Vater beerdigen, der ist gerade gestorben. Oh, ich finde, der Herr redet da sehr hart. Er sagt, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Oh. Aber das zeigt mir, wie absolut einfach der Herr für sein Haus ist. Sagt er, da gehört nichts anderes rein. Wenn du bei mir bist, mir folgen willst, ja, du musst wissen, im Endeffekt lässt du alles. Ja, ich will jetzt keinem Angst machen und sagen, nee, dann gehe ich jetzt gar nicht los. Nein, nein, wie gesagt, bei Abraham, folg erstmal dem Ruf. Ja, bleib beim Herrn. Aber reagiere auch weiterhin und lass dich heiligen. Ja, lass dich reinigen. Ja, das ist einfach ein Werk, was der Herr machen möchte, ja, und was er auch tun muss. Und der Anfang der Heiligung ist, dass wir uns auf die Seite des Herrn stellen. Dass wir uns auf die Seite der Gemeinde stellen. Das ist auch identisch hier. Ja? Es gibt dieses Wort dort in Matthäus 23. Matthäus 23, Vers 17. Da sagt Jesus zu da den Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Narren und Blinden. Was ist denn größer? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Ja? Oder Vers 19, ihr Blinden, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Das heißt, Gold, wenn du da irgendwo ein Geschäft hast und handelst mit Gold, zahlst mit Gold, was weiß ich, oder hast du ein paar Lämmer oder Turteltauben, die du da verkaufst auf dem Markt. Diese Taube oder dieses Lamm auf dem Markt ist nicht heilig. Nur weil es ein Lamm ist oder Taube ist, ist nicht heilig. Es kann perfekt sein, es kann super sein, kann keinen Fehler haben, keine Makel haben, aber es ist noch nicht heilig. Aber sobald du dieses Lamm auf den Altar bringst und es gehört jetzt Gott, wenn du es zum Altar bringst, gehört es Gott. In dem Moment ist es heilig. Dasselbe Lamm. Ja? Und das Gold, da bei dem Banker dort, bei dem Geldhändler, Geldwechsler, ist das überhaupt nicht heilig. Überhaupt nicht heilig. Aber wenn du dieses Gold dann zum Tempel bringst, es ist abgesondert, es gehört jetzt Gott. In dem Moment ist es geheiligt. So beginnt die Heiligung. Ich gehöre Gott. Oh, Herr Jesus, ich gehöre Gott. Halleluja. Bist du heilig, Tim? Och, er zweifelt noch. Ich weiß, diese Fragen sind immer blöd. Ich weiß, ich möchte auch nie gefragt werden. Ja, du bist heilig. Gut, ich weiß es nicht. Sag mal so, gehörst du Gott? Das musst du wissen. Ich kann es für dich nicht entscheiden. Ja, gehörst du Gott? Okay. Ich kann das ja nicht für andere beantworten. Das will ich auch nicht. Aber das ist der Beginn, der Anfang der Heiligung. Ich gehöre Gott. Ich gehöre zur Gemeinde Gottes. Ich gehöre in sein Haus. Ich gehöre in seinen Tempel. Die Gemeinde ist das Tempel, der Tempel Gottes. Ich gehöre in seinen Tempel. Wir sind hier geheiligt. Ah, ich fand das schön, das Zeugnis von Petra, ne, heißt er, ne, heute Morgen. Ja, sie kommt her und sie ist geheiligt. Sie kommt von irgendwo her, ich weiß nicht woher. Da warst du nicht geheiligt. Du bist hier, du bist geheiligt. Und das tut uns allen so gut. Das macht uns auch gesund. Denken Sie, oh, wenn ich geheiligt werde, oh, ich werde komisch. Ja, irgendwie anders. Nein, Heiligung macht uns gesund. Ja? Oh, Herr Jesus. So, und Punkt B habe ich hier geschrieben. Der Jesus reinigt uns durch sein Blut, durch sein Sprechen und seinen Geist. So, die Heiligung ist erstmal hin zum Herrn. Und dann gehört es auch mit einem Reinigungsprozess zusammen, der reinigt. Ja? Und ich habe dazu die Verse aufgeschrieben, ich gehe da nicht jetzt so sehr hinein, aber das ist das Blut des Herrn, ist die Basis, dass wir geheiligt sind, weil uns damit erkauft hat. Wir gehören ihm. Er hat sein Blut für uns vergossen, bezahlt, jetzt sind wir sein Eigentum. Wir sind heilig. Ja? Und dann auch durch sein Sprechen und seinen Geist. Ja, sein lebendiges Wort, ein Wasserbad im Wort. Das ist nicht der tote Buchstabe, sondern Gott redet zu uns. Ja, haben wir diese Tage noch erfahren. Der redet zu uns. Ein Sprechen zu meinem Herzen. Und er spricht zu deinem Herzen. Vielleicht was anderes als zu mir, aber er spricht. Und dieses Sprechen heiligt, reinigt, reinigt unser Herzen. Ja. Und der Geist wird dargereicht und der Geist überführt uns. Ja, keiner kann unser Herz so kennen wie der Geist. Ja, aber der Geist überführt. Der kennt die Kammern des Innern. Gut im Vers, Sprüche 20, 27. Ja. Der Geist ist eine Leuchte des Herrn, der unsere Kammern, die inneren Kammern des Herzens erforscht. Um uns zu reinigen. So, das ist die Basis. Und dann gibt es noch Punkt C, den möchte ich auch erwähnen. Der ist mir für heute Abend auch sehr wichtig, weil manchmal sagen wir, ja, der Herr tut alles. Ah, wunderbar. Ja, der Herr tut alles. Aber wir müssen das, was er auch tut, auch anwenden. Wenn wir das nicht anwenden, ist es wirkungslos. Der Herr hat alles getan, um uns zu reinigen, uns zu heiligen. Ja, aber wir müssen es lernen anzuwenden. Das heißt, es ist unser Mitwirken nötig. Dass der Herr das auch in uns ausführen kann. Ja. Deswegen habe ich hier geschrieben, jetzt, wir reinigen uns und tun Buße für den Aufbau. Ja. Und dieser Zusatz ist mir jetzt hier auch sehr wichtig. Es ist für den Aufbau. Lesen wir mal da 2. Korinther 7, Vers 1. 2. Korinther 7, Vers 1. Ja, lest es bitte mal, wenn ihr es habt.
Weil wir nun diese Verheißung haben in Liebe, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.
Amen. Lob den Herrn. So, wir haben diese Verheißung. Aber das reicht nicht aus. Das heißt, es ist gar die Grundlage. Da heißt es so, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen. So, wer reinigt jetzt? Wir uns. Wir müssen uns auch reinigen. Ja? Und zwar von was? Von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Ja? Sogar der Geist. Wie ist das? Holger, muss mein Mikrofon richten. Hm? Ach, die Batterie, okay. Okay. Ja, Herr Jesus.
So lasst uns von aller Befleckung des Fleisches
Danke.
Und des Geistes
uns reinigen
und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.
Amen. So, es gibt eine Befleckung des Fleisches und des Geistes sogar. Es kann befleckt sein. Das Problem ist, es hindert den Aufbau. Es geht nicht nur um mich, es geht um den Aufbau. Also es gibt manche Dinge, da würde ich sagen, ja, ich habe kein Problem damit. Und doch, der Herr sagt, reinige dich davon. Distanziere dich davon. Um der Gemeinde willen. Ja, der Jesus sagte mal, Johannes 17. Ja, komm, das lese ich nochmal. Johannes 17, Vers 19. Und ich heilige mich selbst um ihretwillen, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Guck mal, der Herr Jesus sagt, ich heilige mich um ihretwillen. Er ist doch heilig. Und dennoch hat er diese Haltung, um ihretwillen. Ja? Wir müssen nicht nur uns im Blick haben, sondern das Werk, das der Herr heute mit uns tut. Ja, und die Gemeinde muss gereinigt sein, muss geheiligt sein. Und es hängt von uns allen ab, ja, wie wir mit dem Herrn mitarbeiten. Ja, denn es gibt viele Dinge, die reinkommen. Vieles, was befleckt. Ich habe hier noch Epheser 5 aufgeführt. Lese ich auch mal. Ja, sind jetzt viele Verse dort. Ich schaue mal ab Vers 1. Er sagt also, seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich denke, ach, wunderbar, Halleluja, den Vers, den genießen wir. Betend lesen wir. Aber dann geht's weiter. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch und dann das nächste Wort heißt Unzucht. Aber und alle Unreinheit und Habgier sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es Heiligen zukommt. Wie es Heiligen zukommt. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habgier. Ja? Dann ebenso unanständige Reden, albernes Geschwätz oder weltgewandtes Plaudern. Was alles nicht angemessen ist, sondern vielmehr Danksagung. Denn dies erkennt und wisst ihr, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger ein Götzendiener ein Erbe hat in dem Reich Christi und Gottes. Ja, die ganzen Verse danach eigentlich auch. Aber es war erstaunlich, dass der Paulus das hier so nochmal erwähnt. Er redet zu der Gemeinde, ja. Es geht darum, dass der Herr seine Gemeinde reinigt und heiligt. geht über die wunderbare Hingabe, die der Herr Jesus getan hat in Liebe, dass wir auch darin wandeln sollen. Und doch kommt nochmal das Augenmerk. Passt auf. Ja, all die anderen Dinge, die können schneller da sein, als man denkt. Oder man sogar wahrnimmt. Ja, man denkt sogar, ist alles in Ordnung. Ist doch normal heute. Macht doch, jeder lebt doch so. Ja? Ja, ein Götzendiener. Ich sag, wir haben doch keine, nicht so viele Götzen. Doch, es gibt viele Götzen. Ja? Ja, es gibt diese äußeren Götzen, wo du da Steine hast, wo du dann betest zu den Figuren, Holzfiguren, Bildern irgendwo. Das sind Götzen. Ja? Der sagt, reinige uns von diesen Götzen. Einmal hatten wir Gemeinschaft und der Bruder Rolf hier hat uns darauf aufmerksam gemacht. Ein Vers hat ihn sehr beeindruckt. Ich darf es mal so weitergeben. Es ist was Positives, Rolf. Ja. Der letzte Vers vom 1. Johannesbrief. Der letzte Vers. Ja. Viele Briefe hören ja auch mit Gnade sei mit euch und so weiter. Friede sei mit euch. Der letzte Vers im 1. Johannes ist, Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Warum sagt Johannes das? Als letztes. Wir haben gehört, das Letzte bleibt. Ja? Das ist das Wichtige. Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Das ist nicht harmlos. Also Götzendienst, egal in welcher Art und Weise, ist nicht harmlos. Das ist eins der größten Probleme, was das Volk Gottes verunreinigt. Ja? Und auch die anderen Stellen, die ich hier aufgeführt habe. Ja, ihr könnt das mal nachlesen. Das ist das Problem, was das Volk Gottes immer wieder zu Fall gebracht hat. Das Volk Gottes, weil ich rede nicht von den Nationen. Das Volk, das Gott sich erlöst hat aus Ägypten, damals im alten Bund. Das er durch die Wüste geführt hat. Das in das gute Land hineingekommen ist, das verheißene Land. Dieses Volk, ja, das so viel verlassen hat, herausgekommen ist, ist zu Fall gekommen, indem sie die Götzen in Dienst ausgeübt haben. Gott hat vorher gesagt, wenn ihr in dieses Land geht, macht es nicht so wie die Nationen. Ihr könnt nicht irgendwo oder überall Gott anbeten, auf jedem Hügel, jedem grünen Baum, nur an der Stätte, die ich erwählt habe. Diese Stätte ist heute in unserem Geist. Ja, in unserem Geist. Und alles andere, was darüber hinausgeht, müssen wir sehr wachsam sein, was wir hineinbringen oder mitschleppen oder aufnehmen. Ja. Und damals, als sie da hineingekommen sind, und Salomo hat Gott dazu bestimmt, den Tempel Gottes zu bauen. Und gleichzeitig ist er der, der was gemacht hat? Götzendienst unter dem Volk etabliert hat. Ja. Er hat das gefördert, Salomo. Und das wurde zum Fallstrick. Hat Gott gesagt, nein, das also super, du hast das Haus gebaut, aber jetzt ist aus. Einfach alles vorbei gewesen. Und das ist ein Grund, dass das Volk in die Gefangenschaft weggeführt werden musste. Ach, guck mal, in 1. Könige 11, ich habe die Verse auch da erwähnt, 1. Könige 11 über Salomo. Ich finde, das ist einfach beeindruckend. Heißt aber, der König Salomo, Kapitel 11, Vers 1, liebte viele ausländische Frauen. Die Tochter des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Warum? Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Nicht ungeteilt. Es geht um das Herz. Götzendienst hat mit dem Herz zu tun. Ja? Und Aufbau der Gemeinde hat auch mit dem Herzen zu tun. Deswegen brauchen wir Reinigung. So diente Salomo der Astarte, Vers 5, der Göttin, derer von Sidon und dem Milkom, den greulichen Götzen der Ammoniter, diente Salomo, nicht wahr? Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel und folgte nicht völlig dem Herrn, wie sein Vater David. Völlig. Oh, dem Herrn, für den Aufbau, es geht darum, dass wir bereit sind, unser Herz dem Herrn völlig zu geben. Damals baute Salomo eine Höhe, dem Chemosh, dem greulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, den greulichen Götzen der Ammoniter, und so weiter und so weiter. Und der Herr wurde zornig über Salomo. Und das ist der Punkt. Wenn diese Dinge ins Herz kommen, Gott kann nicht das ignorieren. Er kann nicht drüber hinweggehen. Er hat alles getan. Aber wenn wir nicht seine Reinigung in Anspruch nehmen und diesen Dingen Raum geben, ja, dann kann Gott auch nichts mehr machen. Dann bleibt nur noch der Zorn Gottes übrig. Und das betrifft auch uns Gläubige. Ja? Wir sind zwar von der ewigen Verdammnis gerettet, ja, aber es geht um mehr. Es geht um den Aufbau seiner Gemeinde. Ja? Und du kannst, klar, wir alle rechtfertigen uns für alles. Ja, Herr, das ist nicht so schlimm. Und das geht, da machen doch alle. Warum denn nicht ich auch? Ja, das ist eine Frage meines Herzens. Er sagt, wo ist dein Herz? Ja, gib mir dein Herz. Reinige dein Herz. Mach nicht alles mit. Wir müssen nicht alles mitmachen. Wir müssen auch nicht alles ausprobieren. Denk nicht, du verpasst was. Die anderen verpassen was, wenn sie nicht in die Gemeinde kommen. Ja, und da haben wir genug zu tun. Uns hinzugeben. Unser Herz dem Herrn zu geben. Und der Herr belohnt das. Oh, Herr Jesus. Und der Feind weiß, dass das ein Wunderpunkt ist beim Volk Gottes. Ja? Es war nicht nur bei Salomo so, es war auch bei Biliam. Die Geschichte von Biliam kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Wenn nicht, lest nach. Ich habe Verse hingeschrieben. In Biliam sollte das Volk Gottes verfluchen, ja, weil der König, der sich da gegen Israel stellte, wusste, ich habe keine Chance, es sei denn, es wird verflucht. Und Biliam konnte das Volk Gottes nicht verfluchen, obwohl der König ihm so viel gezahlt hätte dafür. Das wäre ihm alles wert gewesen. Ging nicht. So, und es klappte nicht. Und was hatte dann Biliam gemacht, er hat ihm einen Tipp gegeben, einen Rat gegeben. Ja, in 4. Mose 25. In 4. Mose 25. Ja. Also Balak zog dann zwar weg, weil er nichts mehr zu sagen hatte, nichts mehr tun konnte, aber da heißt es, und Israel lagerte in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte des Herrn Zorn über Israel wieder. So, was hatte Biliam für einen Tipp gegeben? Lass die beiden Völker sich da vermischen. Ja? Dass Israel zu den Moabitern kommen und hin und her. Ist doch nicht schlimm. Aber er wusste, das Herz wird verführt, verleitet und dann kommen diese anderen Dinge in die Herzen rein. Es ist nicht alles so ohne. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe alles im Griff. Ach, mir passiert schon nichts. Wenn es vorbei ist, weißt du, es ist doch was passiert. Da ist was in dein Herz reingekommen. Es hinterlässt Spuren. Der Herr, er eifert um unser Herz. Er eifert um seine Gemeinde. Ja? Und diese Vermischung bringt dann diesen Götzendienst hervor. Und dann hat Gott keine Wahl. Dann muss er sein Volk richten. Oh. Ja? Du denkst, das ist nur eine Kleinigkeit. Nein, dass die Gemeinde rein ist und heilig ist, das ist keine Kleinigkeit. Das ist Gott sehr wichtig. Und es ist gut, wenn wir unser Herz dem Herrn dafür auch geben. Sagen, Herr, gib mir so ein Empfinden durch dein Leben in mir, durch deinen Geist in mir, dass ich mit deinem Geist mitwirken kann. Dass ich nicht so gleichgültig bin, nicht so oberflächlich bin. Sondern gib mir ein Empfinden, was zu dir gehört und was nicht zu dir gehört. Ja? Was vom Geist ist und was nur vom natürlichen Menschen ist. Und im Neuen Testament haben wir ja gelesen, da Habgier, das ist auch Götzendienst, Habgier. Da sagst du, ja, ich bin fein raus, ich habe nichts. Mein Konto ist leer, ich kann es dir zeigen. Also Habgier hat nichts damit zu tun, wie dein Kontostand aussieht. Weil du kannst eine arme Kirchenmaus sein und habgierig. Das geht. Ja? Du brauchst einfach alles. Habgier. Du willst alles haben. Willst alles, ja, auch haben. Ist keine kleine Sache. Oh Herr, reinige mein Herz. Ja. Und natürlich, Mammon ist schon auch eine besondere Sache. Ne? Die ganze Welt, das Merkmal der Welt, da geht es halt um Finanzen. Es ist so, wenn man damit zu tun hat, muss man besonders sensibel sein. Weil der Feind benutzt sowas schnell. Ja. Sag, Herr, ich gebe dir mein Herz. Ja. Das heißt einmal, die reich sein wollen. Ja. Bereiten sich viele Schmerzen. Ja. Also, das muss doch nicht arm sein. In der Sprüche gibt es mal jemand, der sagt, Herr, lass mich nicht reich sein, lass mich aber auch nicht arm sein. Sehr weise, ne? Oh, Herr Jesus. Dann gibt es den einen, ein Gleichnis in der Schrift. Da gibt es den Reichen, der Herr gibt ein Gleichnis. Der Herr gibt es dort, sagt er, von dem reichen Kornbauer. Ne? Wir kennen das. Lukas 12. Ja, da sagt er, der Kornbauer sagt, wow, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe so viel investiert. Jetzt habe ich den Gewinn meines Lebens gemacht. Wo ist das? Lukas 12, Vers 15. Ja, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Ach, wieder, der Herr sagt das. Hütet euch vor aller Habsucht. Geld ist immer so ein Test. Ja? Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Und da sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Land eines reichen Menschen hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sagte, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Ernte sammeln kann. Und er sagte, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will dorthin all mein Getreide und meine Güter sammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei fröhlich. Du denkst, wow, der hat es geschafft jetzt, ne? Er hat einen vergessen, Gott. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht fordert man deine Seele von dir. Wem wird es nun gehören, was du bereitet hast? So ist der, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist an Gott. Das ist Lukas 12 war das. Lukas 12, habe ich jetzt hier gelesen. Lukas 12, ab Vers 15 bis 21. Reich an Gott. Also gut, eine gute Ausbildung zu machen, ist schon gut. Ne? Macht eine gute Ausbildung. Gut, einen guten Job zu haben und was zu verdienen, ist auch okay. Aber das Herz muss als allererstes sagen, Herr, ich bin hier für dein Reich. Ich bin hier für deine Gemeinde. Und wenn ich keine Zeit mehr fürs Gemeindeleben habe, weil mein Job mich so in Anspruch nimmt, dann musst du mal zum Herrn gehen und fragen, Herr, was ist mit meinem Herzen los? Warum habe ich keine Zeit mehr für deine Interessen? Für das, was dich betrifft? Ja, es gibt immer irgendwo eine Grenze. Das kann kein anderer dir sagen. Ja? Aber wir haben den Geist in uns wohnen. Er ist unser Lehrer, der uns leitet. Ja? Wir können auch nicht den anderen beurteilen. Ja, kannst sagen, okay, ja, Olaf, der hat nichts, oh, der hat kein Problem mit seinem Herzen und wer weiß? Vielleicht bin ich habsüchtig. Das sieht man nicht im Äußeren. Und ich denke so, ach, der Bruder, der ist so reich. Der muss auf sein Herz aufpassen. Vielleicht hat er gar kein Problem. Er ist in allen Versammlungen da, gibt sich hin, lobt den Herrn. Weißt du, der Herr braucht unser Herz. Er braucht nicht unser Geld. Ich kenne einen Bruder, kennengelernt, der war lange Zeit in Deutschland, einen aus Asien. Der hat, ja, weißt du, die Asiaten haben eine besondere Haltung, was ordentlich zu machen und intensiv zu machen. Und er ist ganz, hat sich ganz hingegeben für seine Karriere, um viel Geld zu verdienen, um dann den Zehnten für die Gemeinde zu geben. Klingt doch gut. Ja, klingt doch gut. Ich habe so viel Zeit und den Zehnten gebe ich. Je mehr ich verdiene, desto mehr kriegt der Herr die Gemeinde. Aber der hatte kaum Zeit fürs Gemeindeleben. Den habe ich kaum gesehen. Der war immer irgendwo aktiv. Und was sagte der Herr zu dem reichen Jüngling, der zu ihm kam? Haben wir heute gehört. Der so ein Herz hatte, mehr vom Herrn zu wollen. Der sagte nicht zu dem reichen Jüngling, okay, gib mir 10% und folge mir nach. Oder gib mir 50%. Der Herr wollte gar nichts davon haben. Da gib ich den Armen. Und du folge mir nach. Gib du mir dein Herz. Das Geld gib den Armen. Gib du mir dein Herz. Oh Herr, unser Herz. Herr Jesus, unser Herz. Ja, es muss gereinigt werden, geheiligt werden. Aber es liegt auch an unserer Haltung. Was schleppen wir alles mit? Und dann rechtfertigen wir uns dann. Ja, wie jetzt? Ach, es ist doch für den Herrn. Ja, den Zehnten gebe ich doch. Oh, Herr Jesus, er will unser Herz haben. Ja, und so gibt es noch viele, viele andere Dinge, die unser Herz einnehmen können. Ich habe ein paar hier erwähnt. Ja, wo wir Acht geben müssen. Wo wir nicht denken müssen, es ist einfach alles harmlos, nur weil es für mich harmlos ist. Immer im Auge haben, der Herr braucht mein Herz, dass mein Herz mit den Heiligen zusammengefügt werden kann. Ja, der Herr braucht mich für den Aufbau seiner Gemeinde. Und dafür möchte ich frei sein. Und nicht viele Dinge mitschleppen. Ja? Viele Dinge, die uns als eine alte Dinge, gute Dinge vielleicht, die wir irgendwo her haben von unserer Erziehung, unserer Ausbildung. Wenn es um den Herrn geht, ihm nachzufolgen, müssen wir bereit sein, uns davon zu distanzieren. Egal, wie gut das war. Ja? Und alte Erfahrungen, manche kommen aus vielen christlichen Gruppen. Ich habe es nicht mitmachen müssen, ich sage es mal so. Aber wie auch immer, aber ich muss auch mein Herz genauso aufpassen. Im Gemeindeleben können Dinge hochkommen, die nur Tradition sind, aus dem natürlichen Menschen sind. Es geht ganz schnell. Ja, müssen aufpassen. Und bereit sein, Herr, alles, was ich von irgendwoher mitbekommen habe, ich bin bereit, es abzulegen. Mich davon zu reinigen, mich davon zu distanzieren. So dieses Sich-Distanzieren ist der Anfang der Heiligung. Ja, mehr brauchen wir gar nicht erstmal viel machen. Herr, ich lege alles ab und ich komme zu dir und ich lasse mich füllen mit deinem Geist. Amen.